Radio 1.
Letztes Wochenende demonstrierten die Ukraine und ihre vier wichtigsten europäischen Unterstützer in Kiew ja bekanntlich Einigkeit. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und sogar telefonisch zugeschaltet US-Präsident Trump stimmten alle einem Ultimatum an Russland zu. Eine 30-tägige Waffenruhe ab Montag oder weitere Sanktionen würden folgen. Der russische Präsident Putin reagierte abwehrend. Russland lasse sich von Ultimaten nicht beeindrucken. Sie seien inakzeptabel und unangemessen. Sein Gegenvorschlag, direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ohne Vorbedingungen. Und so blickte dann alle Welt gestern auf Istanbul und tatsächlich Selenskyj kam, aber Putin nicht. Stattdessen sandte er eine nachrangige Delegation. Heute nun soll es eine Reihe von unterschiedlichen Formaten geben, die gerade noch laufen. Die Waffen aber haben seitdem nicht geschwiegen, zu keinem Zeitpunkt. Über Friedensperspektiven wollen wir sprechen mit dem Friedens- und Konfliktforscher Dr. Jonas Driedger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Programmbereich Internationale Institutionen am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Driedger.
Hallo, Herr Wiebrecht.
Wie nah sind wir denn einem Frieden?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie man Frieden definiert. Wenn man Frieden als einen tiefen Frieden definiert, wie er heute zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich definiert, sind wir davon meilenweit weg. Ich glaube, einen solchen Frieden werden wir wahrscheinlich frühestens in einer politischen Generation kriegen, wenn überhaupt. Wenn mit Frieden gemeint ist, eine Situation, wo einfach nur ein Waffenstillstand besteht, dann könnte das sehr bald sein. Nur kann sich hinter so einem Waffenstillstand eine sehr gefährliche und instabile Situation verbergen oder eine Situation, wo tatsächlich die Waffen langfristig schweigen und man an den unterliegenden Fragen arbeiten kann.
Versuchen wir es mal in einer einfachen Formel, auf die es zumindest der ukrainische deutsche Botschafter gebracht hat, Ihmer Kajew. Er sagte, Russland simuliere Diplomatie und wolle die Vernichtung und schere sich einen feuchten Kehricht. Meine Worte um den Westen. Richtig?
Ja und nein. Also Russland kehrt sich sehr wohl um den Westen, einfach weil der Westen der Ukraine derzeit mit Waffenlieferungen und Sanktionen beiseite steht und sich damit auch zwischen Russland und die Realisierung der Ziele des russischen Regimes stellt. Und diese Ziele wären auch für Europa durchaus katastrophal.
Jetzt hat Putin Anfang der Woche ja zunächst direkte Verhandlungen mit der Ukraine vorgeschlagen. Wenn mir etwas wichtig ist, würde ich selber hinfahren. Teilen Sie die Auffassung, dass es sich um eine drittklassige Delegation handelt, die Russland geschickt hat?
Also in welche Klasse genau ich diese Delegation jetzt setzen würde, ist, glaube ich, nachrangig. Sie ist definitiv nicht in der ersten Liga, weil da wäre natürlich Putin drin. Und das zeigt natürlich, dass innerhalb des russischen Regimes man weiterhin hofft, dass man eigene Maximalziele durchsetzen kann. Denn so ist das zu lesen, dass man sagt, wir kämpfen weiter und wir verhandeln nicht wirklich oder nicht in der Substanz, wie wir es eigentlich können. Und da ist natürlich die Hoffnung innerhalb des russischen Regimes, dass die Hoffnung auf Seiten Trumps und in Teilen von Europa, dass man einen in Anführungszeichen Frieden möglichst schnell haben will und dass man den erreicht, indem man die Ukraine zwingt, Dinge zuzugestehen, die auch für Europa katastrophal wären.
Jetzt gab es mit dem Amtsantritt von Friedrich Merz, dem Kanzler, zumindest mal das Diktum, dass man in Zukunft nicht mehr öffentlich diskutieren wolle, welche Waffen wie, wann, wohin geliefert werden. Die Taurus-Raketen bzw. der Marschflugkörper haben offensichtlich aber doch schon mindestens Gelbalarm in Moskau ausgelöst. Welche Rolle spielt denn der Versand bzw. die Lieferung oder Nichtlieferung dieses Marschflugkörpers an die Ukraine?
Also individuelle Waffensysteme sind relevant und haben komplexe militärische Aufgaben, die aber jeweils kontextuell zu betrachten sind. Ich glaube, deutlich wichtiger als diese sehr deutsche Diskussion über individuelle Waffensysteme ist, dass man über eine umfassende Friedensstrategie nachdenkt und über diesen sehr kontraproduktiven vermeintlichen Gegensatz zwischen Waffenlieferungen und ernsthaften Friedensbestrebungen, dass man den endlich transzendiert.
Wie könnte denn eine auch für Putin gesichtswahrende Lösung überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt aussehen? Was wäre Ihr Vorschlag oder der auch von anderen Experten, dem Sie zustimmen?
Was genau Putin denkt und weiß, das weiß nur Putin selbst. Und da bin ich mir nicht mal so ganz sicher. Also lassen Sie sich da nicht einreden, dass andere Leute in seinen Kopf hineingucken können. Nichtsdestotrotz gibt es seriöse Einschränkungen von dem, wo wir wissen, das ist für das russische Regime sehr relevant und das ist für das russische Regime weniger relevant. Einer dieser Aspekte, und das ist eine schwere Unterhaltung, ist, dass die NATO-Perspektive der Ukraine für das russische Regime ein rotes Tuch darstellt. darstellt. Dort könnte man in einem Kontext, wo man sagt, wir werden langhaltig Waffen liefern und wir werden auch Sanktionen machen, wenn die Russen nicht zum Verhandlungstisch kommen. Aber wenn sie zum Verhandlungstisch kommen, dann könnte man beispielsweise darüber nachdenken, dass die Ukraine selbst erklärt, wir wollen für einen bestimmten Zeitraum unsere NATO-Perspektive nicht wahrnehmen und kriegen dafür im Gegenzug robuste Sicherheitsgarantien vom Westen. Denn das ist notwendig, um die Ukraine auch zu einem Waffenstillstand zu kriegen und für Stabilität in Europa zu sorgen.
Bekäme denn mit einem solchen, zumindest Interimsvorschlag, Putin das Narrativ von den Faschisten, die in Kiew sitzen, vom Tisch, auch vor der eigenen Bevölkerung? Das wäre doch nicht gesichtswahrend.
Naja, also das russische Regime hat einen großen Einfluss darauf, was die russische Bevölkerung denkt, da es sich mittlerweile nahezu ein Monopol über den russischen Informationsraum gesichert hat. Also da gibt es durchaus Spielraum. Da wäre ich jetzt nicht pessimistisch. Aber das russische Regime hat sich selbst durch seine Aggression in eine sehr, sehr schwierige Position gebracht. Und das ist jetzt leider nicht nur das Problem von Russland, sondern auch von der Ukraine, von Europa und von der Welt.
Hoffnung ist ja eher so ein emotionales Wort. Also versuchen wir es mal trotzdem als rationalen Diskurs. Was sind denn, sagen wir mal, zumindest Argumente, die das Potenzial hätten und auch Akteure, die Sie momentan im Agieren begriffen sehen, im Grunde genommen einen nächsten Schritt in Richtung Frieden zu machen? Ob es der heutige Tag irgendwas bringt, wenn da in Anführungsstrichen nachrangige Komitees und Organisationen und auch Sprecher von einzelnen Gruppen miteinander diskutieren, auch wenn es die Türkei und auch die Ukraine und in dem Fall teilweise auch amerikanische Delegationsmitglieder sind. Was könnte da etwas bewirken als nächstes?
Also ein wichtiges Element ist, dass das russische Regime die Hoffnung verliert, dass es mit maximalem militärischem Druck seine Ziele realisieren kann, einfach weil diese Ziele langfristig katastrophal wären. Und das hat dann was damit zu tun, dass von westlicher Seite signalisiert werden muss, bestimmte Dinge stehen nicht zur Disposition. Und wenn die weiter verfolgt werden, dann wird das darin resultieren, dass wir weiter Sanktionen verhängen und weiter Waffen liefern. In diesem Kontext gibt es dann, eine Situation, wo man versuchen kann, innerhalb des Westens und mit der Ukraine über bestimmte Zugeständnisse nachzudenken. Ich habe über die NATO-Perspektive schon gesprochen. Eine andere Perspektive wäre dann über eine teilweise Sanktionslinderung spricht. Das ist dem russischen Regime ein großes Anliegen. Und letztlich könnte man darüber reden, dass die Ukraine zwar ihr Territorium nicht aufgibt, aber sagt, wir werden das nicht versuchen, militärisch wieder zu erlangen, sondern wir machen das diplomatisch und wirtschaftlich und haben dabei Unterstützung vom Westen.
Jetzt haben wir gestern im Fernsehen einen Mann gesehen, rote Krawatte wie immer, der aus der Präsidentensuite mal ganz kurz nach hinten guckte, in der Air Force One, da wo die Journalisten sitzen, und sagte einfach ganz kurz und knackig, ohne mich gibt es sowieso keine Lösung. Hat er recht?
In seinem eigenen Kopf ganz gewiss. Es ist eine ganz große Tragik, aber auch Realität, dass einfach aufgrund der Wirkmächtigkeit der USA und der großen Rolle, die sie im russischen Denken spielt, die USA da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und da muss man die Amerikaner halt versuchen, dort zu binden und mit ihnen zu arbeiten, wo es geht. Und man muss sie dort loslassen, wo es nicht geht und wo es nicht akzeptabel ist.
Dann wünsche ich Ihnen und uns allen und der ganzen Welt ein friedliches Wochenende, soweit es überhaupt möglich ist zum jetzigen Zeitpunkt. Das war der Friedens- und Konfliktforscher Dr. Jonas Drietka vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche einen angenehmen Tag noch.
Danke Ihnen auch.